heiße euch herzlich willkommen zu meinem Talk. Ich werde euch heute ein bisschen den Formen und Catello vorstellen und dann ein bisschen den Fokus auf das Formen SCC Manager Plugin legen. Damit kann man relativ bequem Inhalte von SUSE in den Formen und Catello importieren und werde dann am Ende, solange mich die Technik unterstützt, dazu auch eine Demo machen, eine kleine. Für den heutigen Vortrag habe ich mir die folgende Agenda aufgestellt. Ich werde mich ganz kurz selbst vorstellen, wer ich bin, was ich mache und ganz kurz was zu meiner Firma, wo ich arbeite. Und danach werde ich den Fokus bei Formen und Catello auf das Verwalten von Inhalten legen. Formen und Catello kann noch ein bisschen mehr, aber das ist jetzt heute der Teil, der uns besonders dann interessieren wird. Im Anschluss können wir ganz kurz mal den Workflow durchsprechen, wie das denn ist, wenn man Inhalte in Formen und Catello importiert und die dann an verwaltete Systeme bereitstellen möchte. Und am Anschluss können wir uns dann das Formen SCC Manager Plugin anschauen. Und das können wir uns dann ganz am Ende auch in einer kleinen Demo mal angucken, wie das denn ausschaut. Wer bin ich? Ich bin Maximilian. Ich bin technischer Redakteur bei der ATIX AG. Das bedeutet, ich bin Teil des Engineering Teams und bin dann dort hauptsächlich zuständig für die Dokumentation. Wir bei der ATIX haben ein Downstream-Produkt, das basiert auf Formen und Catello. Und dann bin ich eben sehr häufig, fast täglich, damit beschäftigt, an der Upstream-Dokumentation mitzuarbeiten, also der Formen-Documentation auf GitHub. Die ist dort frei verfügbar und die nutzen wir dann zu gewissen Teilen und in einer gewissen Art und Weise und in gewissen Formen auch für unser eigenes Produkt. Und das bedeutet so meine Day-to-Day-Jobs sind das Erstellen und dann auch das Ausliefern an den Kunden von Anleitungen, wenn jetzt der Kunde vielleicht mal eine etwas speziellere Frage hat, die nicht so in der Doku beantwortet wird, dann erstellen wir dafür dann auch Anleitungen, Workarounds und Hilfestellungen. Genau, und dann möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zur ATIX sagen, wo ich arbeite. Wir interessieren uns vor allem für Automatisierung und das dann im Kontext von IT-Infrastruktur und von Rechenzentren. So in der Mitte mit den drei Hauptelementen, das Deployen von Systemen, das Konfigurieren und dann das Content Management, was man unten als Release Management sieht. Das ist dann so vor allem angesiedelt im Bereich des Engineering. Und darüber hinaus haben wir auch noch mehrere Consulting-Teams. Die sind dann auch in diesem Bereich unterwegs, auch in daran angrenzenden Bereichen, zum Beispiel den Ansible oder Puppet, also der Konfiguration von Systemen oder auch ganz anderen Bereichen, aber eben auch wieder im Fokus auf IT-Infrastruktur und auf der Automatisierung dieser Infrastruktur, zum Beispiel bei containerbasierten Diensten dann mit Kubernetes, Rancher etc. etc. Genau. Und da möchte ich noch ganz, ganz kurz Werbung machen für eine andere, für unsere eigene Konferenz, weil wir eben so Formate, so Konferenzen jetzt wie die FrostCon, wie auch andere super finden und gerne mit Leuten ins Gespräch kommen zum Thema Open Source Software, zum Thema Automatisierung, haben wir eine eigene Konferenz auch gestartet, die Open Source Automation Days. Die findet dieses Jahr als Hybridveranstaltung statt und wer dort teilnehmen möchte, ihr könnt euch kostenfreie Tickets im Internet praktisch klicken, also schaut dort mal rein, wenn ihr Interesse habt. Genau, und dann können wir direkt anfangen mit, was ist Formen und Catello? Welches Problem muss ich haben, dass Formen und Catello dafür die Lösung ist? Die Frage wollen wir jetzt so ein bisschen versuchen zu beantworten. Formen und Catello könnt ihr allgemein zur Automatisierung eurer IT-Infrastruktur als eures Rechenzentrums einsetzen und dann können wir, also wir werden uns heute auf den Punkt Verwaltung von Inhalten fokussieren, aber ihr könnt damit auch neue Systeme provisionieren und die dann eben über deren kompletten Lebenszyklus mit verwalten. Das heißt, vielleicht in eine Cloud deployen, vielleicht danach mit Content versorgen, danach konfigurieren, dass sich der Host dann so verhält, wie ihr das erwartet und am Ende dann auch wieder dekommissionieren. Und im dritten Punkt, bei der Verwaltung von registrierten Systemen, dort ist dann auch Teil des Configuration Managements angesiedelt. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel Ansible-Rollen oder Puppet-Module verwenden, um diese angehängten Systeme dann zu konfigurieren. Wir sprechen heute eigentlich nur über quelloffene Software, also Formen und Catello ist ein Open-Source-Community-Projekt. Da findet ihr die Quellen dazu auf GitHub und könnt da gerne in vielen verschiedenen Formen dran mitwirken. Und diese Applikation Formen, die kann durch ganz viele verschiedene Erweiterungen so ausgebaut und angepasst werden, dass man damit die eigenen Bedürfnisse, die man in der eigenen IT-Infrastruktur hat, abdecken kann. Das erste Plugin ist nämlich schon mal Catello. Catello ist optional, das heißt, wenn ich den Anwendungsfall habe, dass ich nur Systeme provisionieren möchte, die aber nicht mit Content versorgen will, dann könnte ich sogar auf das Catello-Plugin verzichten. Ich kenne jetzt wenige, die das machen, aber das wäre theoretisch möglich. Ich kann dann meine eigene Formen- und Catello-Instanz aber durch ganz andere und viele andere Plugins noch erweitern. Ich habe jetzt als Beispiel Compute Resources genannt. Das bedeutet, wenn ich über Formen zum Beispiel in die Cloud deployen möchte, also zum Beispiel in Microsoft Azure oder Amazon EC2 Cloud, gibt es dafür eigene kleine abgetrennte Plugins, die ich mir in meiner Formen-Instanz dann installiere und dann damit in dieser Cloud dann Systeme deployen und verwalten kann. Genauso ist es beim Configuration Management. Auch dafür gibt es mehrere Plugins. Ich glaube, das bekannteste ist auf jeden Fall Formen Puppet, sprich ein Plugin für Formen, um Puppet zum Configuration Management zu nutzen. Was auch sehr häufig verwendet ist, ist dann Formen Ansible, sprich um Ansible-Rollen dann zu verwenden. Oder was auch noch möglich ist, ist Salt oder Chef. Genau. Und die Komponenten, also Formen Catello und auch die Plugins, die Erweiterungen, die sind zumeist in Ruby bzw. JavaScript dann geschrieben. Es gibt auch Ausnahmen wie zum Beispiel Pulp, das werden wir nachher noch ein bisschen ansprechen, das ist zum Beispiel komplett in Python geschrieben. Also je nachdem, welche Skriptsprache oder in welchem Bereich ihr euch besonders gut auskennt, da gibt es auf jeden Fall Bereiche, wo man auch teilhaben kann an dem Community-Projekt. Genau. Dann können wir jetzt noch mal so ein ganz kleines bisschen näher auf Formen eingehen, was ich damit alles machen kann. Ich habe schon erzählt von der Bereitstellung, von der Provisionierung von Systemen. Das können dann dabei physische oder virtuelle Systeme sein. Ich habe da die Microsoft Cloud genannt, die Amazon Cloud. Es gäbe auch noch ein Plugin zum Beispiel für die Google Cloud. Es muss aber eben nicht eine virtuelle Maschine in der Cloud sein, sondern was sehr viele Nutzerinnen und Nutzer machen, ist zum Beispiel das Proxmox-Plugin zu nutzen. Das heißt, an die eigene Formen-Instanz dann ein Proxmox, die Instanz, die man dann auch im eigenen Rechenzentrum betreibt, anzubinden und darauf dann Systeme zu deployen. Anderes Beispiel wäre dann noch VMware, was vielleicht ja auch sehr, sehr häufig eingesetzt wird. Das sind jetzt aber alles virtuelle Systeme, das muss es aber nicht sein. Man kann damit auch Bare-Metal-Systeme, also echtes Blech praktisch provisionieren. Das würde dann über den Discovery-Service funktionieren. Und diese Systeme, die dann praktisch über Formen deployed sind oder am Formen registriert sind, die kann ich dann über deren kompletten Lebenszyklus verwalten. Sprich, angefangen mit der Provisionierung, dann mit der Versorgung von Inhalten, da kommen wir dann nachher zu, mit dem Catello-Plugin, bis hin dann zur Konfiguration. Aber auch, wenn sich der Status dieses Systems ändert, das heißt, wenn ich den vielleicht in der Development-Umgebung habe und dann sage ich so, wie das halt so ist im Engineering-Team, man ist jetzt dann zufrieden und behauptet, es funktioniert, dann gibt man das Ganze praktisch weiter an Q&A oder an Test. Und man kann die Systeme praktisch anhand deren Status, in welchem Lebenszyklus die befinden, dann eben gruppiert, aber unterschiedlich behandeln. Und so ganz klassisch wäre es dann, dass man die dann in Dev oder ja, Dev, Test und Production dann zum Beispiel unterteilen würde. Genau. Und in allen, also eigentlich egal in welchem Stadium sich das System gerade in dessen Lebenszyklus befindet, es gibt ja immer wieder ja, so wiederkehrende Aufgaben. Und in dem Fall jetzt, wenn die dann in Formen registriert sind, gibt es zum Beispiel ein sogenanntes Remote Execution, das ich einmalig ausführen kann oder das ich wiederkehrend ausführen kann. Also von einfachen Beispielen wie, ja, bitte immer Sonntagnacht mal irgendwie was machen, hin zu ja, komplexeren Setups, in welchen Intervallen man denn zum Beispiel Reports einsammeln möchte oder zum Beispiel ja, im einfachsten Fall irgendwelche Kommandos auf den Systemen dann ausführen möchte. Wenn das Ganze dann ein bisschen komplexer wird, das heißt, wenn man dann vielleicht auf den Systemen Software installieren möchte oder vielleicht User anlegen möchte oder vielleicht den eigenen SSH Public Key mal hinschieben möchte, etc., etc. Das ist dann ja alles so im Bereich der Konfiguration. Das heißt, so ganz klassisch Ansible, Puppet oder Salt. Also ich kann Ansible-Rollen diesen Hosts dann zuweisen oder ich kann Puppet-Modulen diesen Hosts zuweisen oder bei Salt wären es Salt-States. Und das kann ich für einzelne Systeme dann machen oder von Gruppen von Systemen. Und dort kommen dann sogenannte Host Groups ins Spiel. Das wären dann praktisch Templates. Das heißt, ich kann mir einmal eine Host Group erstellen. Mal als Beispiel laut gedacht ein Alma Linux 8 mit einem Nginx Webserver, der über eine Ansible-Rolle installiert wird. So, wenn ich mir das einmal so zurechtlege, zusammenbaue, dann kann ich dieses System praktisch immer wieder und immer wieder deployen und gleichzeitig kann ich auch aktivieren, dass die Ansible-Rolle, die zur Installation und Konfiguration des Webservers dann genutzt wird, dass die immer und immer wieder ausgeführt werden kann, sodass ich also verhindere, dass sich die Definition meiner Infrastruktur, so wie ich sie in der Ansible-Rolle beschreibe, dann von der tatsächlichen Infrastruktur, wie sie in meinem Rechenzentrum oder in der Cloud liegt, abweicht. Also gerade bei Puppet spricht man dann von Drifts und die können dann eben erkannt werden und die können dann auch behoben werden. Das heißt, über Formen und über das dazu passende Configuration Management Plugin kann ich dann sicherstellen, dass meine Hosts immer genau auch das tun, was ich von denen erwarte. Falls sie das mal nicht tun, was ja auch vorkommt oder dass einfach mal ja, eine gewisse Anomalie gibt, ist auch die Überwachung von Systemen über Formen möglich. Es gibt so eine kleine Monitoring-Sektion und dort kann ich mir dann zum Beispiel die Facts angucken, die entstehen, wenn Puppet Reports einsammelt. So bei Puppet ist es so, ich glaube, per Default in Formen so, dass dort alle 30 Minuten einmal die Kommunikation stattfindet zwischen verwaltetem System und zwischen Formen. Und dann werden bestimmte Informationen und bestimmte Details der Systeme abgefragt und die können dann auf ganz verschiedene Art und Weisen eben in Formen selbst wieder angeguckt bzw. weiterverarbeitet werden. Genau. Und wenn wir jetzt noch an so ein bisschen ja, komplexere Szenarien denken, wir haben jetzt bisher immer auf einen Host als ein einzelnes System betrachtet und immer auf der Ebene von Systemen gedacht. Also ich habe den Formen als meine Verwaltungsinstanz und daran angebunden habe ich einzelne virtuelle oder physische Maschinen. Wir haben das dann noch ein bisschen weitergedacht und ausgebaut, beziehungsweise auch ein bisschen umgekrempelt. Dafür hat die ATX das Formen-ACD-Plugin ja, erstellt und das warten wir jetzt mittlerweile. Das bedeutet, also ACD bedeutet Application-Centric Deployment. Das heißt, das ist so ein bisschen, nicht ganz das Gegenteil, aber einfach so ein bisschen eine Weiterentwicklung dieses host-zentrierten Ansatzes. Das heißt, ich habe nicht mehr einzelne Systeme dann im Fokus, sondern ich habe dann einzelne Applications, einzelne Dienste, also nicht Dienste, aber einzelne Applikationen im Fokus. Und die Applikationen können dann immer aus mehreren Diensten bestehen. Im ACD-Fall wäre es dann so, ich habe zum Beispiel ein Ansible-Playbook. Das kann zum Beispiel, was haben wir denn auf GitHub? Wir haben ein Playbook für einen Elk-Stack. Sprich, ich kann mir dann meine Elastic-Nodes und mein Kibana kann ich als einzelne Services definieren in meinem Ansible-Playbook. Die sind also die einzelnen Applikationen und die einzelnen Schritte, wie zum Beispiel eine Firewall-Freigabe oder eine Konfiguration oder Installation von Paketen, die sind dann in aller Regel schön modular in Ansible Rollen. Und dann kann ich mithilfe dieses Plugins, kann ich dann eine Zuweisung erreichen von einer Host Group zu einem Dienst in diesem Playbook. Sprich, ich könnte sagen, bitte deploy mir von diesem Dienst, zum Beispiel von meiner Datenbank, deploy mir davon bitte 3 Systeme, weil ich das redundant haben möchte oder weil ich da besondere Workloads und Anforderungen habe. Und ich kann mir kann dann sagen, dazu wird auf allen Systemen eine Firewall eingerichtet, dass die untereinander dann kommunizieren können, so wie ich das erwarte. Und wenn man das dann praktisch einmal definiert in Formen, dann kann man erreichen, dass das auch zum Self-Service dient. Das heißt, ich kann dann eine Applikationsdefinition erstellen und die können sich dann Nutzerinnen und Nutzer mit relativ wenigen Detailkenntnissen, die dann einfach nicht notwendig sind, weil das dann abstrahiert wurde, können sich dann einzelne Applikationsinstanzen davon selbst deployen. Genau, wer dazu dann vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren will, also wir haben die Beispiel-Playbooks, die könnt ihr alle euch runterladen und euch angucken oder mich dann einfach danach nochmal ansprechen. Genau, dann würde ich jetzt aber weiter zu Catello gehen. Ich würde sagen, das ist das wichtigste Plugin, die wichtigste Erweiterung für Formen, die eben zur Verwaltung von Inhalten, also für den Content-Management-Teil in Formen dient. Und die Hauptaufgaben sozusagen sind am Anfang auf jeden Fall die Synchronisation von externen Repositories, also zum Beispiel jetzt im Enterprise-Linux-Bereich die YAML-Repositories mit RPM-Paketen oder dann bei Debian und Ubuntu Debian-Repositories entsprechend mit apt-Paketen. Und die werden dann mithilfe von Pulp, was auch ein Open-Source-Community-Projekt ist, synchronisiert. Ich kann in Catello selbst, gibt es mehrere verschiedene Content-Types, ich kann da auch zum Beispiel Puppet-Module oder Ansible-Rollen synchronisieren. Und wenn ich die dann in meiner Formen- und Catello-Instanz synchronisiert habe, dann geht es eben los mit der Versionierung. Ich möchte ja nicht einfach nur sagen, mein System, auf dem zum Beispiel Ubuntu 22.04 läuft, ging vorher einfach zu Ubuntu.com, also zu Canonical, lädt sich Pakete und jetzt geht es einfach den Umweg über meine Formen- und Catello-Instanz, dann habe ich ja noch nichts gewonnen. Also möchte ich das versionieren. Sprich, ich möchte zu bestimmten, vielleicht vordefinierten Zeitpunkten oder nach bestimmten Events oder nachdem bestimmte interne Prozesse abgelaufen sind, möchte ich zum Beispiel einen Snapshot eines Contents machen. Und das würde dann bedeuten, ich kann einfach einen Stand eines Repositories, so wie ich es von außen in meinen Formen und Catello synchronisiert habe, das kann ich snapshotten und damit dann versionieren. Und auf diesen versionierten Paketständen kann ich dann auch Filter anwenden. Ich kann also zum Beispiel sagen, es darf zum Beispiel ein gewisses Paket nicht vorhanden sein. Oder es darf ein bestimmtes Paket in einer bestimmten Version nicht vorhanden sein. Oder in diesem Repository, das ja, Debian Main, vielleicht so über 50.000 Pakete, brauche ich vielleicht nur eine sehr kleine Liste von Paketen, die ich definiere. Also ich kann dann Include und Exclude Filter darauf anwenden und dann auch diese Repositories, die ich von extern bekomme, dann noch ein bisschen mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Dann habe ich sie aber immer noch erstmal nur in Formen und Karteller und das ist erstmal nur alles Theorie. Und dann ist der nächste Schritt, wie bekomme ich diese Inhalte dann praktisch an meine angebundenen, an meine verwalteten Systeme. Und dabei kommen dann Content Views und dann Activation Keys ins Spiel und damit kann ich dann in Kombination eben mit einer bestimmten Phase, also mit einer bestimmten Lebenszyklusumgebung genau definieren, welcher Host zu welchem Zeitpunkt welchen Content zur Verfügung haben wird. Heißt nur zur Verfügung haben, installiert ist dann zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Ich muss diesen Content theoretisch auf diesen Host auch nicht automatisch verwenden. Ich muss da dann nicht automatisch Pakete aktualisieren. Genau. Und was dann besonders jetzt im Bereich von vielleicht größeren Umgebungen, von größeren Organisationen oder Unternehmen noch interessant ist, wären dann Sicherheitserrata. Das bedeutet, ich kann mir von extern oder von einem anderen Dienst, also Sicherheitserrata, also Informationen zu bekannten Problemen von bestimmten Paketen und deren Lösung, kann ich mir auch in den Formen und Katalog synchronisieren und die dann an meine verwalteten Systeme weitergeben. Und da wäre jetzt ein so ein Szenario, das ich so ganz kurz anreißen möchte, ist, was passiert denn, wenn ich ganz abgetrennt in verschiedenen Lebenszyklusumgebungen Content habe und dann bemerke, in meiner Produktionsumgebung habe ich jetzt plötzlich ein Paket, wofür es eigentlich ein Erratum gibt. Sprich, jemand, was ja jetzt in der Open-Source-Community eigentlich ganz geläufig ist, was eigentlich ständig auch passiert in der echten Welt. Es gibt ein Paket, man findet eine Sicherheitslücke, man möchte die natürlich dann beheben. Was muss ich machen? Ich muss jetzt nicht mit der, ich sage jetzt mal, Holzhammer-Methode hergehen und sagen, gut, dann schiebe ich den Content weiter, dann update ich einfach alles und hoffe, dass es weiterhin funktioniert. Nein, ich kann dann diesem gesnapshotteten Content, der gerade in der Production Lifecycle Environment, der dort verfügbar ist, diesem Content, diesem Snapshot, kann ich dann noch die notwendigen Pakete hinzufügen, die nur und ausschließlich dieses Erratum oder diese Anzahl an Errata behebt. Und damit kann ich dann relativ geschickt sicherstellen, dass obwohl ich vielleicht einen etwas abgehangeneren Content verwende, mit dem ich einfach zufrieden bin, der getestet ist, der für mich funktioniert, dem kann ich dann die Pakete beimischen, die ich brauche, um die Systeme trotzdem mit sicherheitskritischen Updates zu versehen. Genau. Und ein anderes Szenario, das ich nur ganz, ganz kurz ansprechen möchte, ist dann noch die Installation von selbstgebauter Software. Man entwickelt vielleicht in der eigenen Organisation auch Software, paketiert die dann, schiebt die dann vielleicht auf einen einfachen Webserver oder vielleicht in eine Pipe-Instanz oder vielleicht in einen Nexus, also in einen Artifact-Store. Und solange dort praktisch valide Repositories entstehen, kann ich die natürlich in meinen Formen und Katello synchronisieren und kann dann auch hergehen und die dann wie jeden anderen Content an meine verwalteten Systeme ausliefern. Ich habe dafür eine Dokumentation geschrieben, die würdet ihr dann auch frei im Internet finden unter docs.ocarino.com. Dort gibt es eine eine Anleitung, die wirklich Schritt für Schritt vorgeht, was muss ich tun, wenn ich praktisch Software deployen möchte, die nicht in den Upstream-Repositories vorhanden sind. Ich meine, ich habe das damals mit einem XMPP-Server gemacht, der zum damaligen Zeitpunkt nicht in den Ubuntu-Repositories vorhanden war. Genau. Und hier haben wir nochmal, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut sehen, eine Grafik, wie sich das dann so in der Praxis darstellen würde. Wir starten jetzt in der Mitte. Das ist meine Formen- und Catello-Instanz. Und dann beginnen wir praktisch mit den Smart Proxies, die in Gelb ganz oben sind, und bewegen uns dann so im Uhrzeigersinn im Schaubild. Die Smart Proxies sind immer dann notwendig, wenn ich zum Beispiel Systeme provisionieren möchte in Netzwerken, die ich selbst gar nicht erreichen kann. Das könnte sein, ich habe in Europa ein Rechenzentrum und ich habe auf einem anderen Kontinent noch ein Rechenzentrum und kann die aber so nicht erreichen, sondern deploye in dieses Rechenzentrum selbst einen sogenannten Smart Proxy, der dann Inhalte spiegelt und die dann an diesen Smart Proxy angebundenen Systeme weitergibt. Damit kann ich auch alles andere machen, was ich über den Formen auch machen kann, also Remote Execution, Configuration Management, Monitoring etc. etc. Anderes Szenario ist, dieser Smart Proxy muss nicht zwangsläufig Content spiegeln. Zum Beispiel, ich habe in einem Rechenzentrum oder in einer Co-Location ein Rack, habe dort aber verschiedene Netzwerke, zum Beispiel ein DMZ, wo irgendwie Produktivsysteme vielleicht laufen oder andere abgeschottete Systeme, die ich aber auch natürlich managen und verwalten möchte, die ich aber mit meinem Formen und Catello nicht erreichen kann. Also kann ich mir auch in dieses Netzwerk einen Smart Proxy deployen und bei diesem Smart Proxy könnte ich es dann so gestalten, dass er eben keine Pakete spiegelt, sondern dann eine sogenannte Download Policy auf Streamed setzt. Was bedeutet, die Pakete werden von einem verwalteten System am Smart Proxy angefragt und der Smart Proxy holt sich die Pakete dann vom Formen-Server und gibt sie dann an das verwaltete System zurück, ohne dass es zwischengespeichert wird, was eine sehr elegante Lösung ist, wenn ich den Traffic zum Beispiel zwischen den Netzwerken nicht bezahlen muss, weil das alles in meinem eigenen Rack ist irgendwie. Der andere Fall ist eben, ich habe verteilte Rechenzentren, da ist dann das mit dem Streamed eher ungeschickt, da würde man dann auf jeden Fall sagen, dass die Download Policy zum Beispiel auf Mirrored gesetzt wird, dass einfach der Content dann gespiegelt wird. Dann gehen wir ein kleines bisschen weiter, das wäre dann zu den grünen und blauen Elementen. Das sind jetzt nochmal die Compute Resources, die ich mir anbinde. Sprich, auf meiner Formen- und Catello-Instanz wird es nicht so sein, dass ich auf diese Instanz selbst auch Hosts deployen kann oder muss. Das heißt, das ist einfach nur ein Dienst und ich binde mir dann zum Beispiel eine Proxmox-Instanz, die ich im Rechenzentrum stehen habe, an. Ich habe schon VMware dann noch genannt. Was auch gehen würde, wäre OVIRT oder KVM. Und dann eben noch die drei Clouds, also Public Clouds, Google, Microsoft und Amazon. Dann im nächsten Schritt kann ich zum Beispiel ein LDAP anbinden. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich schon eine relativ etablierte Struktur von Nutzerinnen und Nutzer und deren Berechtigungen habe, muss ich das nicht nochmal duplizieren und im Formen und Catello selbst anlegen, sondern ich kann über eine Anbindung ans LDAP dort die Authentifizierung der User durchführen. Und das Gleiche gilt für Datenbanken. Also manchmal möchte man ja dann, wenn man dann mal so im Bereich ist von mehreren Terabyte, die man an Content vielleicht im Formen und Catello hat, die dazu passenden Metadaten über die Repositories, die sind in Datenbanken gespeichert und wenn die mal irgendwie sehr, sehr groß werden oder man einfach andere Anforderungen an Geschwindigkeit zum Beispiel oder an Verfügbarkeit hat, dann kann man auch das in externe Datenbanken auslagern. Genau, und dann würden wir noch links auf die roten Elemente zu sprechen kommen. Das wären praktisch die Art und Weisen, wie ich mit meiner Formeninstanz interagiere. Ich werde nachher in der Demo vor allem das Web-UI zeigen. Sprich, ich logge mich einfach im Browser ein, gehe zu dieser Instanz und kann euch das dann so ein bisschen zeigen. Wenn man das sehr regelmäßig und sehr häufig macht, ist einem das vielleicht irgendwann dann doch mal ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu kompliziert. Man hat vielleicht bestimmte Aufgaben, die man immer wieder macht. Dann könnte man das zum Beispiel auch über die Kommandozeile machen. Dieses Tool heißt dann Hammer CLI, auch so ein bisschen in diesem Formen- und Baustellen-Terminologie, sage ich jetzt mal. Oder wenn man dann die eigene Formeninstanz noch weiter automatisieren möchte, kann man die auch über eine REST-API ansprechen. Ein mögliches Szenario ist, ich habe zum Beispiel ein Ticketsystem, wo jemand ein Ticket anlegt mit, ich hätte jetzt übrigens dann gerne meinen Server und kann da mal jemand. Und wenn man das dann so ein bisschen strukturiert und geschickt über API-Aufrufe aufbaut, kann das dann eben automatisch erfolgen. Also ich kann über die API praktisch alles, was ich in der GUI machen kann, auch machen. Und dann ganz unten würde man noch die Formen Ansible Modules sehen. Die nutzen wir jetzt intern zum Beispiel sehr, sehr häufig, weil ich mir damit eben alle wiederkehrenden Aufgaben, wie zum Beispiel das Hinzufügen von Content, also zum Beispiel 2020 mit Ubuntu 20.04 und dann 2 Jahre später, wer hätte es gedacht, mit Ubuntu 22.04 hat man ja im Prinzip so, man möchte das jetzt eigentlich einfach nochmal machen und fügt dann halt in der Ansible-Rolle noch ein paar Variablen hinzu mit, das heißt jetzt nicht mehr Focus, sondern Jammy und andere URLs und kann dann mit relativ wenig Aufwand zum Beispiel Content hinzufügen. Das machen wir intern zum Beispiel auch für unsere Test-Deployments. Eins, was ich nachher dann auch zeigen können, womit ich die komplette Verwaltung eben meiner Formen- und Catello-Instanz dann dahingehend auch automatisieren kann. Genau, und jetzt würden wir dann ganz kurz mal den Workflow von Inhalten so ein bisschen, mit ein bisschen Terminologie besprechen, wie das ablaufen könnte. Die Grundeinheit sind immer Repositories, um eben aber so ein Repository in Formen anzulegen, brauche ich ein Produkt. Ein Produkt ist nichts anderes als eine benannte Liste von Repositories. Bei Ubuntu wären es dann zum Beispiel die 3 klassischen Repositories, Jammy, Jammy Updates und Jammy Security. Bei OpenSUSE Leap würde es ein bisschen anders ausschauen, bei CentOS auch, aber das ist bei ganz vielen Betriebssystemen halt so, dass es aus verschiedenen Repositories ja besteht. Das kann man ja auf dem eigenen System oder in einem Container, den man schnell startet, kann man das ja alles nachgucken. Diese einzelnen Repositories lege ich dann an, habe die in einem Produkt gebündelt und dann kann ich eben sagen, ich würde jetzt dieses Produkt gerne einmalig synchronisieren. Oder in der Regel ist es schlauer, das periodisch machen zu lassen. Sprich, ich kann mir einen sogenannten Sync-Plan hinzufügen, was dann bedeutet, ich kann zum Beispiel jede Nacht oder einmal in der Woche mir die Differenz der Quellen von meiner Catello oder Formen- und Catello-Instanz zu Upstream nochmal runterladen und dann in meine eigene Infrastruktur synchronisieren. Da ist dann so der Tipp, das doch eher sehr, sehr regelmäßig zu machen. Wenn man jetzt, alle 30 Tage, so einmal im Monat, Apl synchronisiert, dann hat man in der Regel wenig Freude damit, als ist das häufiger durchaus schlauer. Dann muss ich mir im nächsten Schritt einmalig so einen Lebenszyklus-Pfad anlegen und dort dann verschiedene Umgebungen. Ich habe jetzt immer das Beispiel Dev, Test und Production. Das mache ich einmal und kann das dann für verschiedenen Content praktisch verwenden. Ich kann auch mehrere Pfade haben, wenn ich das will. Also man kann das nahezu beliebig verkomplizieren. Und dann im vierten Schritt geht es dann daran, aus diesem Content, den man synchronisiert hat, tatsächlich auch einen Snapshot zu erstellen. Sprich, ich erstelle mir einen Content View. Das ist erstmal auch nur eine benannte Liste von Repositories, die ich dann aber snapshotten kann. Und der Snapshot entsteht immer dann, wenn ich diesen Content View publiziere. Dann wird das einmal so erstellt. Dann werden zum Beispiel bei Apt-Repositories wird dann zum Beispiel die Release-File erstellt. Ich könnte also, wenn ich wollte, diesen Content dann so schon also konsumieren praktisch. Und im nächsten Schritt würde ich dann aber den Content View noch promoten. Das bedeutet, der ist ganz am Anfang in der sogenannten Library Environment. Den würde ich dann davon zum Beispiel in die Dev, in diesen Lebenszyklus schieben. So, und dann ist er in dieser, Phase der Systeme, wäre er dann in diesem Fall jetzt verfügbar. Und um dann tatsächlich die Systeme, die am Foreman und Catello registriert sind, um die dann tatsächlich mit Content auszustatten, dafür brauche ich dann einen sogenannten Activation Key. Und der Activation Key beinhaltet dann mehrere Informationen, zum Beispiel die Anzahl der Subskriptionen. Das ist jetzt bei Ubuntu irrelevant, weil das automatisch also unlimited ist. Das beinhaltet die Lebenszyklusumgebung und das beinhaltet auch den Content View oder mehrere Content Views. Und dieser Activation Key, den muss man sich eher als, ja, als Information für das System vorstellen, welchen Content es tatsächlich konsumieren darf. Das ist also kein, das sind keine kryptischen Informationen, das ist jetzt kein Lizenzschlüssel oder ähnliches. Ich kann mir zum Beispiel einen Activation Key bauen, der heißt Dev CentOS Puppet. Das würde bedeuten, Content für CentOS, also vielleicht wäre es klug, CentOS 7 zu sagen dann, für CentOS 7 ist verfügbar, ist es noch ein Content View, der den Puppet Agent beinhaltet, dass ich mir also das System dann über Puppet konfigurieren kann. Und das ist in der Dev-Lebenszyklus-Umgebung. Genau. Und dann, ich gucke auf die Uhr, wir sind eigentlich schon relativ fortgeschritten, dann kommen wir endlich zum Foreman SCC Manager. Und ich habe das jetzt mal so zusammengefasst, mit dem Foreman SCC Manager kann man dann doch relativ komfortabel eben die SLES-Systeme administrieren. Wir haben jetzt so ein bisschen schon allgemein über Foreman und Catello gesprochen. Und jetzt möchte ich euch noch vorstellen, wie es damit insbesondere bei Content von SUSE noch besser, noch einfacher geht. Und zwar das Foreman SCC Manager Plugin, das hat auch die Artix entworfen und maintained das derzeit mehreren Jahren. Das dient dazu, Accounts von SUSE bzw. vom SUSE Customer Center, also Accounts, die man dort bekommt, wenn man eben eine gültige Subscription von SUSE hat, dort einzutragen. Und das Plugin kann dann einem dabei helfen und unterstützen, diese Vielzahl von Produkten, die man dann hat in SUSE, die ja auch noch mehrere Repositories enthalten, die dann schön komfortabel in den Foreman praktisch einzutragen. Und dort kann man dann ganz einfach weitermachen mit, okay, Produkt auswählen oder einfach alle auswählen, Syncplan hinzufügen, synchronisieren und dann kann man einfach ganz normal die Inhalte weiter verwalten. Genau. Die Folie heißt jetzt UI Redesign. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich auch heute hier bin. Ich möchte heute nämlich das neue User Interface dieses Plugins vorstellen. Das wurde migriert, um wieder die Kompatibilität herzustellen von Angular auf React. Das hat eine Kollegin von mir gemacht, die heute dann zwar leider nicht hier sein kann, aber sei jetzt an der Stelle sehr herzlich von mir gegrüßt. Und mit diesem Redesign kamen auch ein paar neue, sehr spannende Funktionen dazu und die werden wir dann in der Demo sehen. Und zwar eine sehr schöne Suchfunktion. Davor war es einfach so, man hat dann eine Liste von Produkten und Repositories, kann die dann einzeln anklicken und musste die dann so hinzufügen. Mittlerweile geht es so, man kann einfach nach Produktkategorie, nach Version und nach Architektur filtern und kommt dann eigentlich viel, viel, viel schneller und vor allem viel schöner zum Ergebnis, um die Einträge dann also die Subskriptionen, die man bei SUSE hat, in den Catello eintragen zu lassen. Wie gesagt, man kann einzelne Repositories noch abwählen und ganz sinnvoll ist die Filtermöglichkeit auch bei den sogenannten Source- und Debug-Repositories, die man so in aller Regel im normalen Betrieb gar nicht braucht, und dann spart man sich da auch einfach die Synchronisation. Genau. Wir sind ja auf der FrostCon, deswegen wollte ich auch noch ein paar kleine Worte so zur Open-Source-Community eben umformen, sagen. Es ist ein relativ großes Ökosystem, in dem wir uns da bewegen. Und das Schöne daran ist eben, es ist nicht nur dieses stupide, ich habe hier jetzt Code und ich schiebe den jetzt einfach mal auf GitHub und bezeichne das dann als Open Source oder als Community, sondern man ist wirklich auch eine Gemeinschaft und kann voneinander lernen. Und jetzt im konkreten Fall bei uns hieß das dann, wir haben unsere Entwürfe für das Redesign, und das waren dann doch etliche, weil es ein sehr anspruchsvolles, sehr großes Projekt war, die waren alle öffentlich. Es waren auch die Reviews von meinen Kolleginnen und Kollegen dann öffentlich. Und auch die komplette Diskussion, wie sich vielleicht einzelne Funktionalitäten entwickeln oder wie mal ein Button heißt oder wie das mal von der Abfolge her ausschauen soll, auch das wurde eben öffentlich in der Gemeinschaft dann gemacht. Und da haben wir auch immer wieder versucht, Feedback von Nutzerinnen und Nutzern dann einzusammeln, indem wir zum Beispiel auch auf anderen Konferenzen das dann präsentiert haben. Oder ich meine mich zu erinnern an diversen Formen, Konferenzen und Präsentationen. Genau. Und dann würden wir eigentlich zur Demo übergehen können. Ich werde jetzt zeigen Formen und Catello, Formen 3.1 und Catello 4.3 und die dazu passende Version des Formen SCC Managers. Dieses SCC-Account hinzufügen ist so mit einem kleinen Sternchen praktisch versehen. Ich habe schon einen hinzugefügt. Ich würde einfach zeigen, wie es ausschauen würde, wenn man nochmal einen hinzufügt. Aber das läuft dann im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Auch die Liste der Produkte synchronisieren ist nur ein Klick, das können wir jetzt direkt mal angucken. Habe ich aber schon vorbereitet, weil es sonst einfach ein bisschen länger dauern würde, weil es aus dem Internet von SUSE kommen würde. Das ist jetzt praktisch das Erste, das man machen würde, wenn man in Formen ist und den SCC-Manager installiert hat. Ich habe jetzt hier dann die Chance, den eigenen SUSE, also den eigenen SCC-Account hinzuzufügen. Ich glaube, wir machen es noch ein bisschen größer. Könnt ihr das so gut lesen? Ist das okay für euch? Ja, schön. Das heißt, ich gebe dem Account einfach einen Namen, logge mich mit meinen Credentials ein und dann bin ich eigentlich da auch schon happy. Was ich noch machen könnte, ist, ich könnte hier direkt, was auch sehr komfortabel ist, mir den GPG-Key von SUSE hinzufügen, den Public Key, sodass meine verwalteten Systeme dann automatisch die die Signatur der Pakete überprüfen könnten. Genau. Jetzt springen wir hier nochmal zurück. Ich habe jetzt hier meinen eigenen Account eingetragen. Und man sieht jetzt schon hier, ich habe jetzt im Moment 1100 Produkte. Das heißt, wenn die wirklich alle in einer Liste sind, das sucht man dann schon eine Weile. Weil wenn man dann nach so Wörtern sucht wie SUSE Linux Enterprise Server 12, dann kommen immer noch irgendwie 5 Service Packs und mehrere Architekturen. Und dann hat man da immer noch relativ viele Ergebnisse. Und ich könnte jetzt hier praktisch einmal Sync drücken, dann würde praktisch sich die Formeninstanz wieder mit SUSE verbinden, abfragen, für meinen Account, welche Produkte darf ich gerade nutzen und das dann synchronisieren, müssen wir aber nicht machen, habe ich jetzt mal vorbereitet einfach. Und hier könnte man jetzt dann Produkte auswählen. Das bedeutet, ich habe auch schon ein paar Produkte ausgewählt, aber wir können jetzt einfach mal versuchen, noch ein weiteres hinzuzufügen. Wir sehen hier Produkte, die ich bereits hinzugefügt habe. Das war jetzt zum Beispiel OpenLib 15.1, /12 SP5, /15 SP1 und SP4. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel nach einem anderen Produkt suchen. Also könnte ich hier auswählen, Ich hätte gerne vielleicht Slash 15 SP3. Also Slash ausgewählt, Slash 15 SP3, vielleicht für PowerPC, können wir mal ausprobieren. Klickt dann auf Suchen und bekomme dann praktisch das erstmal zurück. Sprich, ich könnte jetzt hier einfach klicken und das Produkt dann hinzufügen. Ich könnte hier aber auch einfach nochmal aufklappen und gucken, was brauche ich alles? Oder könnte hier sagen, in diesem Produkt, welche Repositories davon möchte ich tatsächlich synchronisieren, weil ich die verwende? Ich glaube, man sieht das schon noch auf der rechten Seite. Ja, man sieht jetzt zum Beispiel die Debug-Infos, beziehungsweise die Source-Pakete sind nicht per Default ausgewählt, weil man die so im normalen Betrieb einfach nicht braucht. Genau. Und jetzt klicken wir hier mal auf Add Product und da war ich jetzt zu langsam, es hat sich ein Task gestartet, der jetzt praktisch einmal sich mit SUSE verbindet und diese Produkte mir hinzufügt. Und wir können jetzt, ohne eigentlich zu warten, bis gerade Slash 15 SP3 verfügbar ist, einfach mal in meine Liste von Produkten gucken. Okay, das ging jetzt wahnsinnig schnell. Last synced 5 seconds ago. Dieses Produkt ist zum Beispiel jetzt angelegt worden, gerade vor sehr kurzer Zeit, mit 2 Repositories, die wir ausgewählt hatten. Und der logische nächste Schritt wäre jetzt dann praktisch zu sagen, ich klicke vielleicht nicht für einzelne Repositories, aber vielleicht für das komplette Produkt, weil ich möchte ja alle Repositories dieses Produkts gleichermaßen behandeln. Füge jetzt hier zum Beispiel einen Sync-Plan hinzu. Ich würde jetzt mal sagen, Daily ist vielleicht ausreichend. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele erstellt. Ich kann da natürlich auch eine Custom Cron-Line sozusagen verwenden und das ja auch in der Hinsicht beliebig verkomplizieren, aber kann auf jeden Fall so jetzt den Content dann synchronisieren. Und wenn ich den dann eben lokal auf meiner eigenen Formen- und Catello-Instanz habe, dann kann ich den so weiterverarbeiten, wie ich es gezeigt habe, um dann eben sicherzustellen, dass die Systeme, die ich angebunden habe, immer diesen Inhalt zur Verfügung haben, in dem Lebenszyklus, in dem sie sich befinden, den sie ja zur Verfügung haben sollen. Genau, und das soll es jetzt auch von mir gewesen sein. Ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr könnt mir gerne im Nachgang noch eine E-Mail schreiben, wenn es irgendwie noch Unklarheiten gibt. Ihr könnt gerne nochmal unseren Blog besuchen. Ich habe meinen Blogbeitrag geschrieben, wie wir dann bei der ATX Open Source Software so entwickeln. Oder besucht uns einfach nachher am ATX-Stand, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, Dankeschön.